filmt an sich runter, ist nackt, singt die deutsche Nationalhymne und zwei wirklich kalt und fies guckende hübsche Schwedinnen schlagen mit Gärten auf ihn ein.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Drumsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent. Norm, was gibt's?
Willkommen bei Crash GT, der Oldie-Sender.
Du, ich bin immer noch sauer. Meine ganze Frisur ist kaputt. Ja. Tagelang vorm Spiegel gestanden, 5 Minuten Fahrt mit dir in deinem Chrysler 300 Cabrio und schon sehe ich aus wie die späte Bonnie Tyler.
Ja, und dann die Sonne, die von oben reinkommt. Du hast mich gefragt, mit welchem Fahrzeug wir fahren sollen. Ich habe gesagt Challenger und du hast gesagt, nein, wir fahren schön wie die alten Herren offen.
Ich habe gesagt, schöne Menschen fahren Cabrio.
Ja, und zwar offen. Und
ich dachte erst, ich fahre alleine, aber
nö.
Kommunikationsfehler.
Ja, macht ja nichts. Also Chrysler 300, 1970, Fuselage Design, 44 Kubik-Inch in Weiß, auf Radkappe.
Damit ist alles gesagt. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, gute Fahrt.
Nee, Mopar Springfling, ne? War ich gerade mal wieder mit dir. Das letzte Mal war, glaube ich, vor 8 oder 7 Jahren.
Springfling, genau, ist eine Frühlingsveranstaltung für Fahrzeuge aus dem Chrysler-Konzern. Wir haben ja in unserer letzten Folge über Mopar geredet, Mopar or Noca. Und deswegen sind wir im Anschluss direkt auf dieses USK-Treffen gefahren. Ist ja auch unser Thema heute, USK-Treffen allgemein. Aber wir waren jetzt natürlich bei Chrysler.
Wir waren auf einem großen Kreidler-Treffen, haben mir gut gefallen.
Ja, Kreidler.
Viele schöne Dinge da gesehen. Genau, wann war denn dein erstes Treffen?
Grundsätzlich, das weiß ich
USK-Treffen.
Sogar noch. Ja, wir sind, da war ich, glaube ich, Anfang 20, sind wir nach Hannover gefahren, zum Wheels Nationals hieß das, glaube ich, damals noch. Und damals hat schon Otto Meyer-Spillbring gelabert, ne, auf der Bühne. So, den kannte ich ja gar nicht irgendwie. Ich kannte das Magazin.
Ich glaube, der macht das seit Gründung der Bundesrepublik 1949.
Das glaube ich,
ne?
Auch, ja. Als die Menschen noch schwarz-weiß waren, da war er schon dabei. Und ich erinnere mich daran, dass wir mit dem alten Opel Admiral dahin gefahren sind. Da wurden wir auch aufs Treffen gelassen. Und dann, wir hatten ja keinen V8, das war ein 6-Zylinder, 2,8 Vergaser. Und ich erinnere mich daran, dass da ein Typ, ein Dodge Charger, kannte ich ja schon, die Autos, in Blau-Metallic auf der Bühne hatte. Und dann redeten die über diesen Charger, einen 68er mit so Chromfelgen. Und der war gerade fertig geworden. Und der Typ fährt heute noch in Hamburg mit diesem Auto rum. Aber auf den Plätzen liefen Burnouts. Da stand auf einmal ein Rekord C mit einem V8-Umbau. Und da war so eine lebendige Szene. Und da war ich wirklich geflasht.
Sexy Car Wash.
Ja, habe ich gedacht, ey, Admiral ist ja schon ein amerikanisches Auto, aber ich brauche so ein Auto. Und hab mir natürlich die Mopars angeguckt. Wir haben in der letzten Folge ja drüber geredet, dass wir in unserer Kindheit so diese Autos als Modelle hatten. Und dann irgendwann so, oh, die gibt's ja in echt. Und da standen die rum. Die waren auch damals gar nicht teuer. Waren ein paar immer zum Verkauf, aber da stand nicht zur Debatte. Ich glaube, ging noch in die Schule oder so, als ich da war. Ja, das war mein erstes USK-Treffen. Und deins?
Müsste ich überlegen, wie alt war ich da? Ich würde mal sagen, ungefähr 1990. So mit 8 auf dem Sonntag mit dem Vater.
Der hat dich mitgenommen?
Ja, Hohensyburg. Das ist so südlich von Dortmund an der, ich glaube B54 ist das. Mhm. So ein Ausflugs-Naherholungsgebiet. Und da war immer so Tuning- und USK-Treffen. Also eher so wild.
Aber ja. Das war doch Ruhrgebiet, oder?
Ja.
Also da war ja Tuning sowieso schon ganz weit vorne. Gab es da schon D&W?
Den ja, klar.
Zubehör Ramschladen.
Genau, und damals war es ja irgendwie so die Zeit, die Autos, die mich begeistert haben. Das war ja mal meine Enttäuschung. Mein Opa hat mir manchmal damals vom Nachbarn irgendwie so eine Motor Classic oder meine Ultramar-Mark besorgt. Mhm. Aber da waren ja nie die alten Autos drin, die ich gut fand. Die 60er und die 70er Jahre spielten ja noch nicht so eine Rolle. So Ford, Opel, Amerikaner, das war ja eher MGB und Austin Healey und sowas. Mhm. Und diese Autos, die mir da so vorschwebten, in den frühen 90ern hat man die am ehesten in der Tuning-Szene gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel, da war immer ein Diplo B in Hohensyburg in so einem typischen 90er-Jahre, so neongelb und dann auch so mit Hijackers, Chromstahlfelgen drauf. Frontstoßstange weggelassen, ja, so.
Also dieses Customizing, um möglichst amerikanisch Muscle Car mäßig auszusehen mit deutschen Autos.
Genau, ne? C-Rekord mit Südstaatenfahne auf dem Tank.
Ja.
Das war ja eigentlich, und da muss man ja auch sagen, so grausig das ästhetisch war aber auch diese Szene mit dafür verantwortlich, dass viele Autos noch länger leben durften.
Genau, die wurden gepflegt. Also ich erinnere mich an einen Ford P7B Coupé in so einem Glitzer Braun Metallic mit riesigen Chromfelgen. Keystone Classics, glaube ich, waren das. Und hochgelegt und Hutze drauf. Das Ding sah aus wie ein Camaro oder wie ein, keine Ahnung, wie ein Satellite oder sowas. Ich glaube, die gibt's alle noch, die Autos. Die wurden ja nicht geschlachtet.
Ich weiß es zumindest aus der Opel GT-Szene, hat man ja viele Autos auch wieder zurückgebaut, ne?
Ja, weil die ganzen GFK-Verbreiterungen abgefallen sind irgendwann.
Ja, und dann wurde ja auch die gelbe Tonne eingeführt und dann hat sich ja, das ja
genau.
Irgendwie ergeben.
So, und Einhorn-Airbrush wurde dann auch irgendwie nochmal übergestochen wie ein schlechtes Tattoo.
Irgendwann ist das Einhorn eh ausgestorben.
Ja.
Genau, so ging das irgendwie los und das war ja dann auch als Kind so ein erster Einblick. Guck mal, da gibt's irgendwie so ein Paralleluniversum. Ja, und das Ganze damals ja auch noch so eintrittfrei und völlig zwanglos. Das wurde dann ja auch so im Laufe der 90er irgendwann von der Polizei Dortmund abgewürgt, das ganze Ding. Da gab's ja auch damals schon schwere Unfälle, so Straßenrennen oder damals schon so eine Vorläufer der Soko Autoposer, wo man die komischsten Leute aus dem Verkehr gezogen hat. Ja, und im Prinzip, gerade jetzt, wo wir in Stade waren, was ja von der Location her in dieser Festung grauer Ort, glaube ich, von 1869 ist die, so kurz vor Reichsgründung gebaut worden.
Ja, zur Versorgung der Schiffe, die Elbe hochfuhren und alles natürlich geschützt mit Geschütztürmen und
genau,
Bunkeranlagen.
Das ist ja eines der wenigen Treffen in Deutschland mit einer richtig schönen Location, wenn man überlegt. In der Regel ist es ja immer der gepflasterte 10 Jahre alte Parkplatz vom XXL Lutz und dann parkt man da im Schatten des roten Stuhls und man freut sich, dass man so viele coole Autos zusammenbekommt.
Ja,
aber
oder,
dass man
genau, ein Möbelhaus, Parkplätze und dann sitzen die alle in ihren Stuhlen auf diesem kochenden Asphalt vor den Autos. Ich fand das immer unattraktiv. Ja.
Genau, aber man kann ja froh sein, dass man so viele schöne Autos zusammenbekommt. Das ist ja für Veranstalter eh schon schwer genug, aber dass man es schafft, schöne Autos und dann noch in so einer Kulisse zu versammeln. Das ist ja jetzt hier insbesondere in Stade eine schöne Kombi gewesen.
Ja, nicht nur das. Ich finde ja die Location super, aber dass du diese ganze Location auch mit 100 bis 200 Reihen Mopars vollkriegst. Also das ist ja noch in dieser eh schon kleinen, seltenen US-Car-Szene dann nochmal spezialisiert. Finde ich schon erstaunlich. Deswegen fahren wir da auch jedes Jahr hin. Obwohl du warst länger nicht da, ne?
Genau, aber ich finde es auch immer wieder spannend, erst recht in einem Land, was ja keine echte Mopar-Geschichte hat. Wir haben die Autos ja hier nie gehabt, als sie neu waren. Wie viele ja doch erlesene Autos da sind. Also wie viele Performance-Varianten. Ja, Dodge Super B, Plymouth Roadrunner, Charger RT, Challenger RT. Da waren ja heute wirklich viele besondere und nicht nur bloß amerikanische und alte Autos da. Das hat mich immer wieder sehr beeindruckt.
Und auch, dass Leute aus Finnland, Schweden, Dänemark angereist sind, mit einem ganz seltenen 50er-Jahre-Auto.
Genau, da war zum Beispiel
Aus Norwegen war der, genau.
Ein 58er Chrysler 300 Convertible. Das ist ja auch schon so teuer wie ein Charger RT, das Auto, also irgendwas sechsstelliges. Und dann auch in der geilen Farbe Koralle. Und irgendein Norweger hat sich echt gedacht, Stade, das ist doch eine gute Idee, da fahre ich mal in Oslo los.
Ja, ich muss doch dringend mal wieder den Motor ein bisschen freipusten.
Klar, ich meine, da ist noch eine Fähre dazwischen, ne? Viele Stunden sind die Jungs auf Wasser, aber das spricht ja auch immer für so eine Veranstaltung, ne?
Die ist auch ganz beschaulich, ne? Also da stehen keine schlechten Pommesbuden rum und da wird auch nicht rummoderiert, sondern die Autos stehen einfach und das ist wie so ein Familientreffen. Und ich fand es eigentlich eher schade, dass wir nicht alle Autos mitnehmen konnten, die hier so rumstehen. Genau, also wenn man alle Fahrzeuge, die nicht da gewesen wären, die es aber gibt, noch dahin geschafft hätte, hier aus dem Landkreis, ich weiß gar nicht, wie viele Autos das denn sind, 250?
Das ist ja auch interessant, ja, auch wenn da ein paar internationale Gäste dabei waren, die Mehrheit war natürlich lokal, was alleine hier so südlich von Hamburg an Dodge Material quasi auf relativ kleinem Raum ja doch zusammengekommen ist, ne? Was hier so alles rumsteht. Und man kann ja immer davon ausgehen, wenn einer ein Auto mitbringt, hat er noch zwei andere zu Hause, die er vielleicht beim nächsten Mal mitbringt. Die Dunkelziffer ist erschreckend.
Dunkelziffer bei USK-Treffen.
Genau. Also von daher, das fand ich schon schön. Hast du denn ein automobiles Highlight gehabt.
69er Plymouth Roadrunner im patinierten und leicht verbeulten Erstlack. Sieht eigentlich ganz unscheinbar aus, das Auto. Ein Freund von mir, der eigentlich mit Porsche macht, Ingo Stimming-Segeberg, der hat diesen Wagen sich aufgebaut. Und das Besondere ist, das ist ein 400er Block, feingewuchtet, komplett neu aufgebaut, mit 4 Weber-Vergasern. Wo alle gesagt haben, wie willst du denn die Vergaseranlage auf dem Mopar eingestellt kriegen? Hat er hingekriegt, hat viel Geld gekostet auf dem Prüfstand. Ich bin das Auto sogar schon mal gefahren. Alles feingewuchtet mit Originalteilen. Er hat gesagt, nein, ich schraube hier kein Zubehör rein. Aluminium-Kardanwellen aus dem Zubehör, nee, brauche ich alles nicht. Ich nehme Originalteile und optimiere die einfach alle. Und das Auto fährt 250 km/h mit 2 Fingern am Lenkrad.
Ist das immer noch ein Viergang-Handschalter oder hat er so ein Drehmerk da eingebaut? Nee,
Viergang.
Direkter Gang 250. Ja,
lange Achse und das Ding ist unglaubliches Auto und er wollte den jetzt irgendwie verkaufen, weil er noch im ähnlichen patinierten Zustand eine 69er Super B hat. Und dann löste sich der Fall auf, der Wagen stand da und Matze, ein guter Kollege, steigt aus. Ich so, Matze, jetzt weiß ich auch, warum du seit dem Verkauf deines Challengers nie wieder über Mopar geredet hast. Denn ich habe von diesem Matze aus Cuxhaven den 70er Challenger RT gekauft. Und er hat da mit Ingo irgendwie so einen Deal gefunden.
Das heißt, der Roadrunner ist jetzt schon bei jemand anders?
Ja.
Ah.
Genau. Und dieser Wagen ist so auf Performance gebaut. Er hat auch erzählt, so Luftfilter musste ich da irgendwie umbauen, weil die Strömungskante abreißt, wenn da diese Hutze vorne funktioniert. Also er hat eigentlich das, was die Chrysler-Ingenieure so als letzte Prozentzahl nicht hingekriegt hat, das hat er da reingeschraubt. Und von daher ist das so eine Fahrmaschine, dass ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Highlight.
Das erklärt ja auch, der hat ja so eine GFK-Haube vom Roadrunner A12 da drauf.
Genau, mit.
Da stand ja statt 6-Barrel, 8-Barrel drauf. Das erklärt dann wahrscheinlich die Weber-Batterie.
Ja, das ist nämlich so ein ganz kleines Gimmick einfach.
Und da stand irgendwie 470 drauf. Das heißt, er hat jetzt 470 Cubic Inch.
Gestoked, 470 Kubik und dann 8-Barrel. Das siehst du nur auf den zweiten Blick, ne? Weil ja, genau. Original nachgemacht. Und das fand ich eigentlich sehr Understatement-mäßig.
Das war in der Tat ein geiles Auto, weil er ja schon so optisch nah an Schrottauto geht. Und dann ist das wahrscheinlich von der Fahrperformance mit eines der besten Mopars auf deutschen Straßen.
Er hat, weil er ja Porsche schraubt, Porsche-Sitze drin und hat die aber mit den originalen grünen Kunstleder aus der Mopar-Abteilung bezogen. Auf den ersten Blick fällt es gar nicht auf, aber du kannst halt auch mal Kurven fahren, ohne aus dem Auto zu fliegen.
Aber der Motor ist weiterhin vorne, ja?
Doch, der ist vorne.
Doch, ja, doch.
Doch, doch. Also das war auch dein Highlight? Eins deiner Highlights oder was?
Unter anderem.
Was hast du noch?
Das Auto fand ich jetzt, gemessen an dem, was sonst da war, gar nicht so herausragend. Aber die Geschichte dahinter war toll. Hier unser Essener Mopar-Sammler Carsten Wojcinek war mit einer 1968er deutsche Super B da, die er schon mal vor 20 Jahren besessen hat. Und die hat er jetzt wieder zurückgekauft. Das Auto war aber noch nicht bei ihm. Und er war gestern Abend auf dem Weg nach Stade mit einer ebenfalls wieder zurückgekauften 1970er Dodge Super B.
Manchmal kommen sie wieder, ist sogar ein Filmtitel.
Die auch mal ihm gehörte. Und mit der ist er wohl gestern Abend in Bokel mit Spritversorgungsproblemen liegen geblieben.
Ich hörte davon.
Und hatte aber zum Glück diese 68er Super B in der Nähe stehen, die ja schon ihm gehört. Und dann hat sein Kollege ihm zu der Raststätte, auf die er sich gerettet hatte, seine 68er Super B auf den Trailer gebracht und hat die 70er aufgeladen, um sich die mal anzugucken. Und ich finde, die Geschichte dahinter ist noch geiler als diese 68er deutsche Super B. Wenn du richtig groß im Geschäft bist, dann hast du wie so das römische Heer überall in Deutschland an den Handelswegen so Kastelle, wo sich deine Truppen ausruhen, wo du die Pferde wechselst und wo du weiterziehst. Und ich finde, das ist der Pinnacle, wie man dieses Hobby ausüben kann.
Das ist genial, weil Carsten schraubt ja gar nicht so gerne, aber der hat so eine Infrastruktur und alle helfen ihm, weil er kennt ja auch jedes Auto und
das, Ladekontrolle geht an. Wo bin ich hier? Bad Tölz. Ah, ist nicht schlimm. Hier in der Nähe, da habe ich doch noch einen Starter stehen.
Ja, genau, da habe ich auch noch einen. Ja, super geil. Wie das, was du erzählst. Du hast überall da deine Pferde an der Tränke und tauscht einfach nur durch.
Die Geschichte fand ich heute wirklich, die fand ich super geil, dass du einfach nicht zentral deine Autos sammelst, sondern dezentral, um dem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein. Ja, egal welches Depot getroffen wird, du hast ja noch was in der Hinterhand. super.
Da kann doch nichts passieren.
Nee, muss ich echt sagen, nehme ich mir als Vorbild, da muss ich auch noch hin.
Wie früher bei den Seeleuten, ne? Die ein Mädchen in jedem Hafen hatten.
Ja. Ja. Das fand ich echt gut. Ist dir sonst noch was aufgefallen?
In der Mopa-Szene ging es da seit Jahren eigentlich nicht mehr darum, wie in den 80ern so Metal-Flake-Lackierung, Chromfelgen, Hijacker hinten reinbauen. Vermisse ich fast schon ein bisschen. Und dann habe ich ein ganz schräges Auto gefunden. Das ist eigentlich ein 58er Chrysler Windsor, also 59er Modell. 4 Scheinwerfer, aber nebeneinander vorne. Mit dicken schwarzen Stahlfelgen und tiefer gelegt. So ganz dezent. Also sieht richtig böse aus, das Auto. Coupé in Knallrot. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist eigentlich so ein Tuning, was man eigentlich nicht mehr macht, aber was ich auch lange nicht gesehen habe. Und den Wagen fand ich richtig gut, weil der als Coupé und einer kleinen Heckflosse einfach nicht existiert und eigentlich auch selten zu sehen ist. Weil alle kennen immer nur Challenger, Charger, Superbee. Den fand ich super. Hat mir gefallen.
Und dann wirst du noch zum Rock'n'Roller.
Ja, nee, ich bin dann doch wieder meine Nummer 3 umgeswitcht auf ein 70er Plymouth Barracuda mit Shaker Hood. Da haben wir in unserem letzten Mopar-Podcast auch drüber geredet. Das heißt, der Luftfilter guckt aus der Haube, ist mit Gummi abgedichtet und wenn der Motor sich natürlich bewegt, dann knarzt das immer so an der Haube, weil das mit Gummi abgedichtet ist. 440er drin, Sixpack. Also die 3 Doppelvergaser, wo nur der mittlere erst läuft und wenn du richtig reinlatscht, dann bricht das Inferno los. In schwarz, mit schwarzen Stahlfelgen und einem roten Hockey-Stripe hinten dran.
Was ich auch schön fand,
fand ich gut.
Bei den Full-Size-Autos, hier so wie dein 70er Chrysler Cabrio, gab es da noch einen 71er Sport Fury. Das war sogar noch der erste Lack in Orange.
War das ein Viertürer eigentlich?
Oder was nee, war ein Coupé.
Ein Coupé, ja.
Sport Fury. Und auch da wieder ganz spannend. Amerika war damals ja schon ein riesengroßes Land, auch bevor sie Grönland annektiert haben.
Dann wird es noch größer.
Und da musst du mal überlegen, ne? Laut Carsten wurden vom 71er Sport Fury wohl 14 Stück in dieser High-Impact-Farbe Orange ausgeliefert. Das find ich halt auch immer so faszinierend. Weißt du, es sind ja unterm Strich Massenprodukte, aber auch durch diese Variationsmöglichkeiten, durch diese breite Palette an Farben, Innenausstattung, Motoren und so weiter, sind ja immer mal wieder auch echte Ringeltauben vom Band geflogen. Und jetzt überleg mal so, die USA über 3000 Kilometer von Ost nach West und in diesem ganzen Land haben sich in diesem einen Jahr 14 Menschen gefunden, die gesagt haben,
den will ich.
Ein Full-Size-Rennerauto in so einer jugendlichen Farbe, das ist eine gute Idee, das mache ich doch mal jetzt.
Da musst du auch erstmal drauf kommen.
Super, ja, also das finde ich immer ganz spannend. So ein großer Binnenmarkt, Massenautos und dann bricht sich das aus irgendeinem Grund auf so eine kleine Zahl runter. Mhm. Das hat mich schon sehr begeistert. Und auch wenn es kein Auto war, was original in der Farbe ausgeliefert wurde, im Gegensatz zu diesem Sport Fury, fand ich den 1970er Dodge Challenger großartig in Panther Pink. Da sind wir wieder. Mhm. Wir hatten es ja beim letzten Mal in der Barbie-Farbe. So ein Dragster.
Eigentlich musst du ja sagen, Paulchen Panther Farbe statt Barbie. Aber es ist, ich glaube, die teilen sich einfach diese Farbe. Magenta. Kann man sie
in erster Linie ist das ja ein Code, ne? Du sagst damit ja im Prinzip schon aus 3 Kilometern Entfernung, Kuckuck, ich leide nicht unter einer fragilen Männlichkeit. Hm. Bin vollkommen mit mir im Reinen. Ich kann das tragen. Super.
Den fand ich auch gut und der ist jedes Jahr da.
Ja.
Und als meine Tochter das erste Mal mitgekommen ist, ist das Auto ihr auch als erstes aufgefallen. Wegen der Farbe, aber auch wegen Paulchen Panther, der als Figur vorne im Kühlergrill einfach so rumlungert und sagt, ey, ist mein Auto. Super Karre. Mit, ja genau, hier. Ich habe das gleiche Foto gemacht. Und zwar von Paulchen, wie er da vorne im Kühlergrill sitzt und hat sogar noch 2 Würfel in der Hand. Ja, ist auch ein Glücksspiel mit so einem Auto.
Nee, also in der Tat, eigentlich ein wirklich schönes Treffen. Ich meine, du gehst ja jetzt auch mit Riesenschritten auf die 80 zu.
Ja, ja, Riesenschritte.
Gibt's denn für dich auch so eine Art unvergessenes Treffen?
Ja, das ist eigentlich das größte US-Car-Treffen in Europa. Und zwar Power Big Meet in Schweden, Västerås.
Ich glaube, sogar das größte der Welt, ne?
Vielleicht sogar das zumindest größte gewesen. Der Welt. Ja. Und wie gesagt, in unserem letzten Podcast habe ich von meinem goldenen 68er Charger erzählt und mit dem bin ich mit ein paar Freunden nach Schweden gefahren, zum ersten Mal, Mitte der 90er. Und wir dachten, naja, kommen halt so ein paar US-Cars, ne? So, und dann haben wir draußen geschlafen, am Auto, irgendwie an so einem See. Und nächsten Morgen sind wir von Motorengedonner geweckt worden. Und dann war bis zum Horizont eine Schlange an Autos. Und da gibt's ja diese Ragare-Kultur. Also die komplett vergammelten, verrotteten Redneck-Autos, die irgendwie noch fahren, wo grundsätzlich immer 25 Mann drauf sitzen. Und weil ja fast Midsommer ist und es nicht richtig dunkel wird, ist an den Tankstellen einfach komplett Anarchie. Allerdings mit 0,0 Promille. Ne? Da gehen so Polizisten durch so Burnout-machende Reihen von Autos durch und halten so ein Pustgerät rein. Meistens sitzen da junge Schwedinnen an Bord, weil die Typen können nicht mehr. 0,0, ja weiter. Kannst die Reifen weiterdrehen lassen. Scheißegal. Ey, wir waren so geflasht von diesem Treffen, was da abgeht und wie friedlich das abgeht und dass du in dem größten Stau der Welt stehst. Und dann zwischendurch mal hat sich ein Opel Vectra verehrt und auf einmal, ey, guck mal, ein Vectra! Weil du kannst gar nicht, das Auge kann sich nicht mehr beruhigen. Es sind wie viel? 2.000-3.000 US-Cars in einer Kleinstadt.
Das waren mehr.
Du warst ja auch schon mal da. Also das ist echt hängen geblieben ist bei mir.
Um 2017, 18 rum wurde das Big Meet hier aufgeteilt. Seitdem gibt es ja zwei Veranstaltungen. Mhm. Davor war es die größte Veranstaltung für US-Cars der Welt, hatten selbst die Amis nicht. Aber ich würde mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Die Zahl war auf jeden Fall gigantisch.
Ja, also wirklich unglaublich. Wir sind am See zum Baden gefahren. Da kommen auch Autos an. Auf einmal 59er Cadillac, Viertürer, Cabrio. Und ich den Typen angequatscht. Sag mal, wieso habt ihr hier ein viertüriges Cabrio? Gab's doch nie. Also nö. Aber wir haben hier kurz den Sommer in Schweden.
Aufschnitt.
Haben die abgeschnitten. Das lag da rum. Haben die aufgesägt und das Dach einfach daneben geschmissen.
Ja, wenn einem warm ist.
Ja, also die gehen ja ganz anders mit US-Cars um. Die nutzen die Dinger. Und das liegt natürlich auch gerade in Schweden daran, dass die schwedische Regierung damals mit den USA irgendwie so ein Abkommen hatte, Autos gegen Holz oder so. Deswegen fahren da so viele Autos rum. Und die werden alle am Leben erhalten. Wir haben auch lange Winter, da schrauben die durch. Und dann drehen die alle am Rad.
Ich habe mal hier journalistische Sorgfaltspflicht walten lassen. Mhm. 2004 waren auf dem Big Meet 12.000 Fahrzeuge.
Oh, dann lag ich ja ein bisschen falsch.
Neuer 2000. Rekord. 2014 Fahrzeuge. Steigerung auf 17.000 teilnehmende US-Cars.
Ach du Schande.
2017 mittlerweile in Lidköping verortet das Treffen. Mhm. Das Big Meet ist ja seitdem nicht mehr in Västerås, sondern in Lidköping. Mhm. Und in Västerås findet das Big Summer Meet statt. Dadurch wurde das so ein bisschen aufgeteilt. Aber nichtsdestotrotz 2017 in Lidköping auf dem Big Meet 22.000 Automobile. Ich glaube, wenn die alle in so einem Kaff zusammenkommen, dann ist auch kurz so die Erdrotation ungewuchtet, ja.
Wenn die alle in die gleiche Richtung beschleunigen, auf jeden Fall, dann kannst du die Midsommernacht noch mal ein bisschen verlängern.
Das ist diese Polkappenverschiebung oder was ich da letztens was war das für ein unseriöser Sender nachts um drei?
Die gibt's tatsächlich, die Polkappenverschiebung. Jetzt weiß ich auch, dass die schwedische Automobilindustrie dafür verantwortlich ist.
Das muss doch alles nicht sein.
Nee, okay, was war dein, wahrscheinlich auch das, oder? Was war dein US-Car-Treffen-Highlight?
Ich war mit 22 das erste Mal auf dem Big Meet, danach noch ein paar Mal. Und ja, in der Tat, ich war sprachlos. Allen voran auch wegen diesen Ragare-Kisten und dieser Anarchie. Man muss aber auch sagen, es wurde danach die Jahre immer ruhiger, weil die Polizei immer mehr eingeschritten hat, Trunkenheitsfahrten. Ich habe einmal einen Kollegen gesucht morgens. Sein Handy war aus, der war weg und wir wollten wieder zurück nach Deutschland fahren. Und dann bin ich da so rumgecruised auf dieser auf dieser Straße, die da an diesem, wie heißt der, Johannesberg-Flugplatz da lang geht. Und
das war der Campingplatz, ne?
Johannesberg. Genau, bin da mit meiner Chevelle zigmal auf und ab gefahren und ich musste jedes Mal bei dem gleichen Polizisten anhalten und pusten.
Jedes Mal?
Innerhalb von 2 Stunden bestimmt 6 Mal. Ich sag so, wir kennen uns doch schon, sagt er so.
Ja, aber du kannst ja nach der letzten Kontrolle den Schnaps reingekippt haben.
Dann kippe ich mir morgens um 9 eine Pulle Jägermeister rein und fahre da nochmal durch. Man kennt das ja. Also da hat man schon so gemerkt, so ein bisschen geht's auf die Stimmung. Das war übrigens ganz witzig. Irgendwann habe ich ihn gefunden und das ist in den Nullerjahren noch gewesen. Und der war so komplett offline und der konnte sich auch nicht mehr so richtig an die vorherige Nacht erinnern. Und dann damals hatte man ja auch diese Kompakt-Digitalkameras. Mhm. Ja. Und dann hat er die irgendwann auf der Rückfahrt, nachdem er mal wieder wach geworden war neben mir, als wir gerade so auf eine Fähre gerumpelt sind bei dieser Vogelfluglinie, wurde er wieder wach und ging so die Fotos von letzter Nacht durch. Da macht doch die Kamera immer so dieses Klick-Klick-Geräusch. Mhm. Ne, so. Und da waren da auch so kleine Videos. Und dann steht der, filmt an sich runter, ist nackt, singt die deutsche Nationalhymne und zwei wirklich kalt und fies guckende hübsche Schwedinnen schlagen mit Gärten auf ihn ein. Und dann hat er sich an der nächsten Raststätte überprüft und in der Tat, der hatte überall Striemen und so.
Er hat sich überprüft.
Ich denke mal, der ist heute noch eine Legende da in irgendeinem schwedischen Dorf.
Wer sich erinnert, war nicht dabei.
Tja. Ja. Deshalb sollten wir weiterhin Patriotismus in diesem Land so kritisch sehen, liebe Freunde.
Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall.
Aber nee, das beantwortet ja nicht deine Frage nach dem besten Treffen.
Ja.
Ich glaube so, es gibt ja einmal Quantität, die manchmal auch mit Qualität einhergeht, wie das Big Meat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich wirklich sage, den Scheiß werde ich nie vergessen, dann war das tatsächlich ein Treffen mit maximal 10 alten Autos. Im ansonsten nicht gerade für Lebensfreude bekannten Frankenland.
Mhm.
Und zwar beim Franklin, der heute mit Schneidebrettern ganz gut im Geschäft ist. Da kann man irgendwie bei ihm das sogenannte Spessartbrett kann man da bestellen.
Ah, okay.
Und bei ihm gab es damals ein paar Mal, einmal war ich auch da, das sogenannte Chicken Shit Bingo. Da konnte man, ist man mit seinem alten Auto hingefahren, war so ein bisschen.
Aber halt, das war jetzt nicht US-Car-Treffen, das waren einfach alte. Nö,
war ich da mit seinem alten Ami da hingefahren und da sind noch ein paar andere Leute mit ihren alten Amis hingefahren.
Ja, okay, also
das es war amerikanisch. Die Verbindung war schon, wir fahren alte Autos und wir mögen das und so. Und dann war da in seiner Halle einfach so ein Hühnergehege abgeteilt. Da war so ein Schachbrettmuster mit Koordinaten. Und dann konntest du Geld darauf wetten, in welchem Planquadrat das Huhn den nächsten Haufen macht. Und dann hast du Geld gewonnen. Und das war eigentlich so Alabama im Frankenland. Und on top hat so eine relativ bekannte VHS-Freunde, werden sie vielleicht kennen, Erotikdarstellerin, da nackt gekellnert. So, das war extrem.
Das ist doch ein total unseriöses Treffen. Da geht es doch gar nicht mehr um Autos, hör auf.
Das wurde ja nicht von Wiesenhof gesponsert, also ganz unseriös war es nicht.
Okay, ja.
Gut. Nee, aber das werde ich halt nie vergessen, wenn Leute da irgendwie mit ihren letzten Fuffi setzen, den sie auch zum Tanken für den Rückweg brauchen und dann hoffen, dass das Huhn, du versuchst ja dann auch das Huhn psychologisch zu analysieren. Mhm. Welche Ecke mag das Huhn? Da ist Licht, da hinten ist Schatten, mögen Hühner mehr Dunkelheit oder streben sie wie Mücken zum Licht? Also du musst dich da in so ein Tier auch richtig reinversetzen, das ist nicht anspruchslos.
Nee, das ist auf jeden Fall nicht anspruchslos.
Das ist kein Glücksspiel, das ist olympisch, ja.
Ja, und das ist auch ein bisschen Taktik und ein bisschen Verstehen von Tieren.
Und für die ganze Familie.
Ja.
Ja, also das war wirklich toll, toller Spieleabend.
Aber da hättest du ja auch mit einer Reisegruppe hinfahren können, oder?
Jetzt hat sich keine gefunden, ne? Also ich glaube schon, das war ein sehr schönes Treffen, ja. Hühner sind ja auch anmutige Tiere. Mhm. Ich rück die immer so in die Nähe von Weißkopfseeadlern. Und das war sehr toll, ja.
Aber um jetzt mal richtig was Böses zu USK-Treffen zu sagen, ne? Obwohl ich da ja immer gerne war oder auch noch bin, da gibt es dann so einen Industrieparkplatz, da gibt es Menschen, die fahren da mit ihrem Auto hin, dann packen sie diese im Sonderangebot im Doppelpack gekauften Camping-Club-Stühle, wo du anatomisch schon fragwürdige Haltung einnimmst, setzen sich vors Auto, machen Absperrband um die Karre rum, ein Schild rein, bitte nur mit den Augen berühren.
Ich mag diese Kinderpuppen,
oder,
die man mit dem Kopf an die Stoßstange legt.
Ja, und dann stehen da so Kinderpuppen dran, das ist ja irgend so ein Trend, der kommt aus Amerika, die wissen aber gar nicht wieso, und dann bitte nicht am Lack lecken, und dann sitzen sie ja und freuen sich, wenn sie auf ihr Auto angesprochen werden, und dann habe ich nur gedacht, das ist doch tot, was soll das denn? Wie uncool, sitzt du da einfach so rum, lässt ja die Sonne auf dem Pelz brennen und wartest, dass Leute kommen und dein Auto bewundern. Finde ich total unspannend.
Man sollte ja nie über Dinge urteilen, die man noch nie getan hat.
Und ich habe das ja gemacht. Ich habe mich da selber hingesetzt, habe die Haube aufgemacht.
Jetzt kommt hier die große Schicksalsbeichte.
Ja, genau. Ich wollte mal wissen, was ist denn da jetzt so geil dran, sich da auf Industrieparkplätze mit diesen Campingstühlen hinzusetzen. Wir haben die ganze Zeit, dann so eine kleine Tiki-Bar stand daneben, die ganze Zeit lustige Drinks getrunken. und uns Kommentare geben. Guck mal in den Motor rein. Ja, guck mal, der Luftfilter ist auch nicht original, ne?
Die Wasserpumpe hat es auch erwischt.
Die Wasserpumpe hat es auch erwischt. Das war ein Mad Max-Zitat übrigens für unsere Hörer. Und was sind denn das für Gespräche? Da fand ich halt Skandinavien viel besser. Und Amerika übrigens auch. Weil da laufen die Treffen anders ab.
Naja, komm, aber da stellen die Opas ja auch dann hier diese selbst laminierten Pappdinger daneben ihre Corvette, dass die One-of-One ist, weil in Kombination, also den CD-Wechsler außen orange mit grünen Kunstleder sitzen, wurde nur einmal bestellt. Keiner weiß warum.
Nee, keiner.
Da ist ja auch, also da fand ich ja damals toll, wir waren ja mal da auf dem Wasteland Weekend, wo Leute von mattschwarzen Schrottautos sich für die Endzeit begeistern. Mhm. Das ist ja so das eine, aber man kann ja nicht sagen, prinzipiell sind Treffen in Amerika super. Also
nee, aber ich finde, ich habe da einen anderen Eindruck. Und zwar steht der Rentner in seinem 50er Ford Schuhbox, steht neben dem komplett gechoppten, customized und gelowerten 50er mit so einem tätowierten Tätowierer. Und die quatschen einfach normal miteinander. Und hier ist das einfach so ein bisschen.
Die Lagerbildung ist vielleicht eine andere.
Ja, es ist hier nicht so locker, aber ich finde. Olli Zinn zum Beispiel mit seinem Mopa-Shop, der macht ja auch ein Mopa-Meeting und da gibt's auch nochmal ein Rennen dazu, weil die Autos waren einfach auch für Viertelmeile gebaut und dann fahren alle auf dem Flugplatz.
Ja, auf den Nordschleife braucht man sich auch nicht damit treffen.
Nee, auf gar keinen Fall. Außer du fährst einen Challenger TA, die können ja auch um die Ecke. Auf jeden Fall.
Ist das wirklich so?
Ja. Deswegen finde ich Treffen, wo was passiert, wo auch gefahren wird oder wo einfach ein schönes Ambiente ist, einfach geiler als wir stellen uns alle in eine Reihe, machen die Haube auf und sitzen da. Ist mein. Finde ich nicht mehr so spannend für mich persönlich.
Und jetzt mache ich mal den Lanz mit dem Finger. Und jetzt mal eine Überleitung in die Zukunft. Ja. Welches Treffen würdest du denn am liebsten mal besuchen, wo du noch nie gewesen bist? Da hake ich doch mal nach.
Das wäre tatsächlich, und ich muss gestehen, ich war da auch noch nie, auf den Salt Flats in Bonneville. Weil das ist für mich Geschichte, heiliger Boden. Da kommen Rennfahrer, aber da kommen auch Autos, die da einfach stehen, weil da Leute mit ihren alten Autos hinfahren. Und das ist für mich so ein Ort, wo ich hoffentlich in den nächsten Jahren nochmal hinfahre. Das hat nie geklappt. Da würde ich gerne mal hin.
Das machen wir nächstes Jahr. Ja, dieses Jahr feierst du ja schon 100 Jahre Route 66.
Na, stimmt.
Genau. Ich habe ja schon Angst, dass du da wiederkommst mit so Batik-T-Shirts.
Ja, du, ich schreibe dir da eine ganz andere Geschichte für die American Classics über die Route 66. Eine
Metamorphose wirst du da durchmachen.
Ja, ich werde auf den letzten 30 Meilen feststellen, oh, das ist ja gar nicht die Route 66. Das war ja die B9.
Denkst du, geil, wo habe ich denn dieses Corvette-Shirt her und wo kommt denn der Oberlippenbart her? Und dann bist du eins mit Mother Road.
Ja, und wie kommen die drei Katzen in den Kofferraum?
Was haben die drei Muscheln zu bedeuten?
Also da sind eine Menge Autotreffen. Ich freue mich auch drauf, weil natürlich zur 100-Jahr-Feier der Mother Road diverse Events da stattfinden. Und wir fahren ja auch inkognito. Ne? Wir fahren nicht mit dem Leihwagen, wir fahren ja mit einem 65er Plymouth Fury Convertible darum und mischen uns so unter die Einheimischen.
Ja, pass auf, dann machen wir jetzt mal einen Termin. Entschuldigung. Nächstes Jahr fliegen wir mal zum Salz.
Ja. Mehr Salz oder was?
Ist eigentlich auch eine spannende Nebenbeifrage. Also wir fliegen zur Speedweek, aber kann man dieses Eis, dieses Salz, kann man das eigentlich auch essen?
Ja, garantiert. Ist ja salzig, ne?
Wäre doch auch mal so ein Kochtipp, oder? Wenn man sich mal so 500 Gramm mitnimmt.
Und ja, dann aber wieso gibt's eigentlich im gut sortierten Bioladen eigentlich nur Himalaya-Salz, Meersalz?
Du willst Bonneville-Salz, ne?
Ja, Bonneville-Salz will
ich. Mit Gummikrümel.
Ja, aus dem Radkasten rausgeprökelt.
Ja, aber das ist doch mal was, ne? So ein schönes Steak und dann hier, wie heißt das, Salt Bae, so über den Unterarm lässt da so ein bisschen Bonneville-Salz drauf.
Ja, ist auch ein Fall für die Sterneküche.
Genau, nee, das machen wir. 2027 erwarte ich dich am Salz.
Ja.
Dann machen wir mal eine schöne Woche.
Ja, wird's nicht zu viel, ne? Aber ich freue mich drauf.
Dann sollten wir uns auch einen schnellen Leihwagen nehmen, weil wir machen ja mit.
Ja, also Titus hat mal den Satz gesagt, Sport als Zuschauer interessiert mich nicht. Finde ich auch. Also wenn ich mir eine Veranstaltung angucke, wo Action ist, dann will ich das irgendwie selber machen.
Dann möchte ich aber mit dir nicht auf den Kampf von Mike Tyson gehen. Oh, ey, lass mich durch.
Das kann ich auch.
Ja. Ist ja nur hauen. Nee, bei mir wäre es tatsächlich ein bisschen gesetzter, ein bisschen weniger schnell. So eine Indoor-Veranstaltung. Für mich wären es wirklich mal die Muscle Car and Corvette Nationals in Rosemont, Illinois bei Chicago.
Mhm.
Das ist
in den Messehallen.
Genau, das ist so eigentlich die, ich würde mal sagen, am besten kuratierte Muscle Car-Veranstaltung. Also da kann nicht einfach jeder hinfahren und seinen Kram zeigen, sondern eigentlich jedes Auto, was da sich in der Halle einfindet, würde jetzt zum Beispiel für American Classics eigentlich schon eine Titelgeschichte rechtfertigen.
Das also wirklich nur die ganz besonderen Autos.
One of One, in der Farbkombi, der völlige Wahnsinn, Ringeltauben, Altered Wheelbase Dragster, wo die Hinterachse weiter nach innen gesetzt wurde ab Werk und weiß ich nicht. Also wirklich Wahnsinnszeug. Und das ist echt so eine Veranstaltung, auf die ich mal echt Lust hätte. Weil das ist natürlich auch immer so ein Problem. Ich finde zum Beispiel so der Daytona Turkey Run ist so eine Veranstaltung. Unfassbar viele Autos, aber eigentlich wenig gute. Weißt du, wo du siehst, hey, das ist cool, dass du Spaß am Schrauben hast, aber ich fliege ja jetzt hier nicht 8 Stunden, um mir so einen verrosteten 53er Chevy auf einem Luftfahrwerk anzugucken, mit irgendwelchen Lexus-Alus, weißt du?
Kommt ja immer drauf an, was die damit machen. Aber können ja noch mal kurz in Amerika bleiben. Wir beide waren ja für die Motorraver Redneck-Ausgabe Nummer 35, waren wir doch auf dieser Cruising Night Richtung Pitch and Pork. Wo war das?
In Tennessee. Pitch and Fork, das Redneck Las Vegas, ja.
Wo die Leute an dieser Ausfallstraße ihre Hotels gebucht haben und die ganze Nacht einfach nur hoch und runter gecruised sind. Das fand ich eigentlich auch sehr cool.
Die ganze Nacht gegen die Benzinpumpen, ja.
Katschum, katschum. Das fand ich gut. Aber da wir hier die meiste Zeit des Jahres in Deutschland verbringen und hier ja auch eine riesige USK-Szene ist, kann ich sagen, Mopar-Meetings finde ich am besten. Gibt es hier in Deutschland was, wo du sagst, da USK-lastig, wo du hin willst? Vielleicht sogar die Northlight-Vanner, also so ein Van-Treffen?
Fernab von USK-Treffen ärgere ich mich total, dass ich es nie zu den Blitzhits in Luckau geschafft habe oder zum VW-Blasen in Luckau.
Du kommst vom Thema ab.
In Deutschland, jetzt ist ja demnächst in Tetterow wieder, heißt das Rust and Dust?
Ja, auf Rust and Dust gibt es. Oder Hindenberg. Das sind halt Rennen, aber gut, das ist, finde ich, nochmal eine andere Liga.
Aber das würde ich mir halt auch gerne mal angucken. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht und noch nie geschafft. Das wäre nochmal sowas, ein reines Treffen in Deutschland. Ja, da wüsste ich jetzt so auf die Schnelle echt nichts, wo ich sage, Mensch, da muss ich ja mal wieder hin. Ich finde es halt ein bisschen irritierend, wo wir gerade bei USK-Treffen sind, dass es gibt ja mittlerweile auch FOMOCO Nationals, die müsste ich mir eigentlich auch mal angucken. Ich glaube, die sind irgendwo so im Ostwestfälischen oder so. Müsste ich mal nachgucken. So in dem Raum, so Grenze in Niedersachsen, da irgendwo.
Ford Motor Company.
Genau, da gibt es nochmal ein Ford-Treffen. Aber es ist ja schon irgendwie interessant, dass das diese Mopar-Szene immer so schafft. Und ausgerechnet GM, Chevrolet, die meistverkaufte US-Marke, dass es da irgendwie keine Szene gibt, die sagt, wir kriegen da mal was so auf die Reihe. Ne?
Da haben wir ja tatsächlich in unserer Mopar oder Noca-Folge drüber geredet, dass dieser Zusammenhalt bei Mopar halt mit dieser ganzen verrückten Farbwelt, mit den Designs und mit dieser Werbung halt auch die Leute so zusammenhält. Deswegen gibt es die Treffen für Chevy nicht. Wobei FOMOCO, ne?
Also die haben ja auch was, ja.
Die fangen ja jetzt an, was zu machen.
Die GM-Leute sind da irgendwie gar nicht organisiert. Die sind halt immer bei diesen Allgemeintreffen sehr stark dann mit dabei. Und was ich tatsächlich von diesen gemischten Treffen immer sehr schön finde, weil es eine kleine Zeitreise ist in mein Ruhrgebiet der 90er, das ist tatsächlich immer die Chrom- und Flammenshow in Recklinghausen. Weil das ist an der Festlandhalle, die gibt es auch schon, ich glaube, seit den 50ern.
Festland mit V, ne?
Schreibt genau. Im Fest, so heißt irgendwie diese Region da bei Recklinghausen. Und das ist halt so ein 50er Jahre, so eine Mehrzweckhalle, die auch so eine gewisse Geschichte hat. So in der Beatmusik, in den 60ern war da viel los. Und das ist alles so ein bisschen historisch, so ein bisschen all. Und da kommt noch so ein bisschen dieser Ruhrpott-USK-Szene-Spirit der 90er wieder hoch, den man in den 90er Jahren auch am Bochumer Ruhrpark hatte. Und
das war ja damals auch mit dem Wheels und dann später Street Magazine da verortet. Oder war Street immer Richtung Hannover? Doch, das war immer Hannover,
die,
ne?
Die Streetnets haben ihren Ursprung.
Aber Chrom und Flamm kommt ja von da.
Genau, das war aber Streetnets waren immer Hannover, Schützenplatz. Und dann gab es ja auch, ich würde mal sagen, in der größten Ausdehnung um die 10er Jahre rum, gab es ja mal so eine richtige Streetnets bei einer Europatour, ne? Da gab es ja auch Veranstaltungen, glaube ich, in Österreich und Schweiz und so weiter. Das war ja mal richtig groß und das ist ja jetzt wirklich runtergedampft, nur noch auf Hannover. Ja?
Ich habe mal ein Jahr lang oder zwei die Moderation übernommen, nachdem Spellbring da raus war und Anna Kutschora das gemacht hat. Darius Klapp war dann auch nicht mehr dabei. Und dann habe ich da natürlich die Autos auf der Bühne irgendwie kommentiert. Ich noch nie so viele Chevy G20 Vans und 65er Mustangs auf der Bühne gehabt. Deswegen habe ich da irgendwann mit aufgehört. Aber das war wirklich nochmal so ein Ding. Alle fahren nach Hannover oder damals dann halt auch einmal in Berlin und einmal in Hamburg. Das wollen die meisten Städte halt nicht mehr. Aber da kam die ganze Szene nochmal zusammen. Und ich glaube, ich fahre da bald mal wieder hin.
In Hangover.
Ja.
Mit deinem G20 Van und Kauerstiefeln, wie früher.
Ja, und so Marmorfolie in den Möbeln drin, Flocati-Teppich. Genau, haben wir eigentlich schon mal über Boogie-Vans oder die Vanner geredet? Nee, haben wir nicht.
Nö, über Vanner haben wir schon gesprochen, aber über Marmormöbel noch nicht.
Nö, können wir da.
Vielleicht sollten wir mal was über Wohnideen machen.
Ja.
Na? Was ist bei dir abschließend, was ist das nächste Treffen, was ansteht? Wo kann man dir eine RTL2 Autogrammkarte aus den Rippen angeln?
Ja, die sind alle. Muss ich kurz überlegen. Röme. Und zwar Röme das Beachrennen. Also Vorkriegsautos, ganz historisch. Da fahre ich sogar selber mit. Mhm. Bauen ja gerade irgendwie so 29er Ford Model A Roadster. Und meine Freundin hat eine Zulassung gekriegt für das Auto. Weil sie sich halt echt Mühe gegeben hat. Und ich mit ihr zusammen dieses Auto gebaut habe. Alles bis Baujahr 47.
Das ist ihr, oder was?
Ja, im Prinzip schon. Ich habe den Motor beigesteuert und schraubt mit ihr da drin rum. Und ja, dann fahren wir da mal, was ja eigentlich auch V8-lastig ist, wobei wir einen Vorbänger haben, also einen Vierzylinder. Aber ich werde jetzt mal als amerikanisches Autotreffen durchgehen lassen, weil mit dem Opel P1 fährt da keiner mit.
Ich glaube nicht, dass Hot Rodding eine deutsche Erfindung ist.
Röme Motor Festival im August. Reise wert. Strandrennen gibt's ja sowieso seit den 30er Jahren. Also erstmal Daytona natürlich, dann Pendine Sands, England.
In Wales war auch immer was, ne?
Wales, dann gibt's in Dänemark gab's das ja früher auch. Irgendwann kamen immer irgendwelche Leute zu Tode, dann ist erstmal 10 Jahre Pause.
Und
dann
die spült das Meer ja weg.
Die spült das Meer weg und dann werden die Autos direkt am Strand begraben. Und dann geht's halt irgendwann wieder los. Also das wäre das nächste Treffen. Und ja, wie gesagt, was mich jetzt im Juli auf der Route 66 antreffen, so was ich da sehe, weiß ich ja noch gar nicht, da freue ich mich drauf. Und bei dir, wo willst du hin?
Auf jeden Fall Bockhorn, kein reines US-Car-Treffen.
Nee, das würde ich aber auch sagen.
Da sind wir wieder beim Thema, wie jetzt hier beim Springfling in Stade. Ich mag in Bockhorn die Atmosphäre sehr gern, weil das ja vom Gelände her eher so parkähnlich ist. Ne? Baumbestand, schöne Wiesen, sieht eigentlich aus wie so eine englische Grafschaft. Mhm. Das finde ich sehr angenehm, da freue ich mich drauf im Juni. Im Juni ist traditionell immer Bockhorn. Und ja, wie gesagt, Recklinghausen steht auf jeden Fall im Kalender. Da werde ich sogar beruflich sein, mit dem American Classics Stand. Papier unter die Leute bringen. Auch wieder ein schönes Filmzitat. Hast du schon mal so feines Papier gesehen?
Welcher Film? Ihr wisst es. Aus welchem Film ist das Zitat? Hast du schon mal so schönes Papier gesehen?
Waterworld.
Yes,
Waterworld. Mit Kevin Costner, dem Mann von der Dutton Ranch.
Ja.
Genau.
Und Mad Max auf dem Wasser.
Ich überlege gerade Bockhorn, Chrom- und Flammshow, Recklinghausen. Und dann ist ja eigentlich der Sommer auch schon fast wieder vorbei, liebe Freunde.
Mhm. Aber ich finde es gut, dass diese gesamte US-Car-Szene immer noch so lebendig ist, dass es Treffen dafür gibt. Weil wenn man mal demotiviert ist, weil man mit seinem Auto rumfährt und alle fragen immer nur nach Spritverbrauch, ne, so Amerika, hey, nice car, und hier so, da kannst du auch gleich einen Hubschrauber für fliegen, was braucht denn der so?
Der Hubschrauber habe ich auch.
Super. Und dann hängt man auf ein Treffen rum und kann sagen, ey, es gibt noch mehr Verrückte, die fahren diese Autos, und am Ende ist es ja auch Kulturgut, auch wenn wir nicht mit dieser Kultur aufgewachsen sind. Also zumindest nicht in echt. Schon. Ja, aber jetzt nicht so, ne?
Wir wurden doch alle als nervige Kinder vom Fernseher geparkt.
Ja, aber es fand halt im Straßenverkehr früher nicht so statt.
Nee, aber ich
wie
glaube,
jetzt ein Käfer oder sonst was.
Das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Ist Prägung in erster Linie dadurch bedingt, dass du damit aufgewachsen bist, oder ist die Prägung vielleicht darauf basierend auf der Sehnsucht nach dem Raren?
Ja, also erstmal, das zündet ja erstmal, ne? Du hast diese Sehnsucht, du hast ein Spielzeugauto, du siehst die Filme. Aber ich finde, du brauchst das Gefühl, einmal ein V8 gehört und gefahren zu haben. Und zu sagen, wie bescheuert die eigentlich fahren, aber wie geil das ist. Und dann bist du entweder addicted oder nicht.
Ja, das stimmt.
Also würde ich sagen, fahrt einfach mal zu einem rein amerikanischen Autotreffen.
Ja, und da können wir uns ja alle drauf einigen. Als nächstes sehen wir uns alle im Bockhorn, ne?
Ja, Und wenn ihr Tipps habt, welches Treffen vielleicht wir gar nicht auf dem Zettel haben oder was es Neues gibt, wo wir unbedingt hin müssen, schreibt's mal rein und dann sehen wir uns auf der Straße oder auf dem Rasen.
Vielleicht findet ja irgendwo noch dieses Jahr ein Schicken-Shit-Bingo statt.
Das wäre geil.
Ich freue mich.
Abfahrt. Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für Automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.